Karrierewege sind ja häufig sowieso nicht mehr der klassische rote Faden, sondern eher ein buntes Wollknäuel. Und als Unternehmerin oder Unternehmer gilt das wahrscheinlich noch mal mehr. Und ein Paradebeispiel für genau so eine Geschichte ist die von Tobias Schöllhammer. Ursprünglich mal Koch gewesen, dann in der Hotellerie eher in den Finance- und Controlling-Bereich gewechselt und mittlerweile Geschäftsführer eines Private Equity finanzierten Händlers von Babyartikeln im E-Commerce. Absolute turbulente Geschichte, wie er da jetzt auch ein Unternehmen, das es schon lange gibt, das in schwieriges Fahrwasser geraten ist, wieder auf die Erfolgsspur bringt, wie das funktioniert in einem schrumpfenden Markt. Tatsächlich werden weniger Babys geboren und der Markt für Babyartikel ist eher rückläufig, hätte man vielleicht gar nicht gedacht. Trotzdem ist er natürlich riesengroß, wie Tobias da in einem sehr hart umkämpften Markt mit Babyartikel.de wieder ins Wachstum gerät, was da für ihn sehr gut funktioniert im eigenen Shop, auf Marktplätzen, wie er über Internationalisierung nachdenkt. Alles das gibt's jetzt in der neuesten Folge UnternehmerInnen der Zukunft. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir haben jetzt tatsächlich auch im Frühjahr UK gelauncht. Man ist rausgegangen damals, wo Brexit war, wie so viele, und hat sich seitdem nie wieder die Frage gestellt, warum denn nicht nochmal England, ja, oder UK? Auch einfach von mir blöd die Frage gestellt, warum machen wir UK nicht? Ja, wegen Brexit. Okay, wie wäre es, wenn wir es einfach machen? Ja, 2 Wochen später hatten wir die ersten Produkte eingeschickt, da auch tolle Zusammenarbeit mit Amazon. Machen wir im FBA-Modell und sind jetzt im 3., 4. Monat und haben 6-stellige Umsatzzahlen.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Die heutige Folge, eine, zu der ich nicht nur beruflich, sondern auch privat wahrscheinlich eine hohe Affinität entwickeln werde als Vater einer jungen Tochter. Es geht um Babyartikel, genauer gesagt babyartikel.de, und bei uns ist Tobias, der Geschäftsführer. Moin Tobias.
Ah Jan, freut mich hier zu sein. Bin gespannt auf unser Gespräch heute.
Sowohl deine Geschichte als auch die von babyartikel.de sind ja durchaus wechselhaft und haben ganz unterschiedliche Level. Und bei dir ging dein beruflicher Weg ja in einem ganz anderen Feld los. Du warst mal Koch, richtig?
Ja, richtig. Richtig, ja. Ich habe in jungen Jahren mit 16 nicht so die Affinität zur Schule gehabt, einfach weil ich stinkefaul war. Habe dann Gymnasium verlassen, in Richtung Realschule meinen Abschluss gemacht und dann steht man auf einmal da mit 16 und weiß eigentlich gar nicht, was man machen soll. Kochen war so ein bisschen meine Passion und dann war das naheliegende, Kochlehre zu machen. Erstmal ohne große Pläne, außer wissentlich, dass ich das nicht mein Leben lang machen werde, aber einfach, um selber was zu lernen. Und ja, alle Gerüchte, sage ich mal, zu wie ist das Klima in einer Küche, sowohl temperaturmäßig als auch stimmungsmäßig, die kann ich bestätigen, das stimmt alles. Es ist sehr, sehr derb. Aber das prägt natürlich auch, sage ich mal, persönlich den Charakter. Ich glaube, da wird man relativ schnell auch selbstständig und charakterstark.
Ja. Okay, und trotzdem ist der Weg vom Koch zum E-Commerce-Unternehmer ja doch nicht ganz vorgezeichnet. Da gab es ja ein paar Abzweigungen vorher. Erzähl mal, was kam nach der Kochlehre dann?
Ja, nach der Kochlehre, ich habe eine Kochlehre in der Hotellerie gemacht, habe schon während der Lehre links und rechts gucken dürfen, habe mich dann sehr schnell im Thema Finance wohlgefühlt, habe die Kochlehre dann auch erfolgreich abgeschlossen, sehr gute Noten gehabt. Und habe dann ein Finance-Trainee gestartet, habe gemerkt, mir liegen einfach Zahlen. Das wurde auch so erkannt, bin ins Controlling gegangen, durfte relativ schnell auch eine Abteilung übernehmen. Und das war dann so der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, okay, wow, alle sind älter als ich, alle haben studiert, haben irgendwie einen Titel, wo ich auch gesagt habe, ich muss da jetzt schulisch, sage ich, nochmal nachholen. habe mein Abitur oder Fachhochschulreife nachgeholt, parallel zu einem Betriebswirt und parallel zu einem Bachelor in BWL. Das war da so ein Spezialabendkurs, wo ich einfach in 3 Jahren alles 3 gleichzeitig machen konnte, um da auch einfach den Schein zu haben. Währenddessen habe ich Vollzeit gearbeitet, habe mich da auch in der Firma weiterentwickelt, bin dann mehr in den Analystbereich reingegangen, habe Preisstrategien gemacht, Yield Management, alles was so auch Hotelpricing sehr spannend und relevant ist und ja, hat großen Spaß gemacht, da viele Projekte auch begleitet und habe da auch so ein bisschen meine Leidenschaft in Richtung Projektmanagement kennengelernt, habe so eine Affinität zur IT auch bekommen und habe dann gesagt für mich, okay, ich mache jetzt mal einen nächsten Schritt. Was gibt es denn für spannende Unternehmen in München? Da ich selber schon Best Secret Kunde war und da auch in Bezug zu der Firma habe ich mich da beworben auf eine Stelle in IT im Projektmanagement mit der Aussage, ich kann keine IT, aber ich will es lernen. Die haben mich aus irgendeinem wahnsinnigen Grund noch genommen. Und das war eine total coole Zeit. Best Secret, mittlerweile ja ein sehr, sehr, sehr großes, bekanntes Unternehmen, aber zu der Zeit noch etwas kleiner, noch unbekannter und gab einfach eine super tolle Chance, mit der Firma 5 Jahre lang zu wachsen. Wir haben uns von der Belegschaft multipliziert, von den Umsätzen multipliziert und so einfach eine tolle Story, wie ich mit der Firma wachsen konnte, natürlich mehr Verantwortung übernehmen, coole Projekte eigenständig starten, bin da auch mein erster Touchpoint in Richtung Marketplaces. Ich habe da das Marktplatz-Business aufgebaut mit einem sehr großen Team und war eine super coole Zeit, super inspirierend. Einfach tolle Leader dort, muss man ehrlich sagen, wo man sehr viel lernen kann. Und irgendwann gab es die Chance, eben bei bibiartikel.de diese Rolle zu übernehmen, da ich ein sehr unternehmerisch geprägter Mensch bin, auch schon Touchpoints mit ersten Startup-Gründungen hatte, sehr gerne da auch komplexe Themen übernehme, habe ich die Herausforderung angenommen. Und da bin ich, wo ich jetzt bin.
Lass uns nochmal zu Best Secret ein bisschen einsteigen. Das ist ja nach meinem Verständnis so klassischer Shopping-Club für High-End-Fashion. So würde ich es mal einordnen.
Exakt, ja, also wirklich von sag ich mal, basic bis hochwertige Brands, wirklich bis in den Luxusbereich hoch, als Shopping-Club, genau.
Und für einen Shopping-Club, der immer dadurch geprägt ist, man muss irgendwie Mitglied sein oder werden, es findet eigentlich nach meinem Verständnis alles auf der eigenen Plattform statt. Wie sieht da dann Marktplatzgeschäft aus?
Im Prinzip Marktplatz komplett embedded in der Plattform, ja, also als den Kunden, die man hat oder Lieferanten, die man hat oder noch nicht hatte, ja, dass man denen einfach noch einen weiteren Vertriebsweg ermöglicht innerhalb des Shoppingclubs, dieses geschützten Shoppingclubs, da kommt ja auch nichts nach außen, auch eben in einem Seller-Modell aufzutreten, und so die große Kundschaft von Best Secret auch anzusprechen.
Okay, das heißt, ihr habt nicht auf Marktplätzen verkauft, genau, sondern ihr habt quasi einen Marktplatz bereitgestellt für die Marken, mit denen ihr da im Fashion-Bereich zusammengearbeitet habt. Und dann hat sich irgendwann jemand überlegt, das Wissen, das du da aufgebaut hast, zu verstehen, wie Marktplätze im Speziellen funktionieren, aber sicherlich auch E-Commerce und alles, was damit zusammenhängt im Allgemeinen, das Wissen, das kann man auch für babyartikel.de hebeln und nutzen, was ja zu der Zeit, wenn ich es richtig recherchiert habe, ein Unternehmen war, das eher schwierige Zeiten durchlebt hatte und eigentlich aus dem stationären Handel kommt und dann von einem Private Equity Unternehmen gekauft worden ist.
Genau, also babyartikel.de vor 17 Jahren gegründet, hatte angefangen im stationären Bereich, relativ schnell dann aber auch ins Online-Business geswitcht, da über die Jahre gewachsen und vor ein bisschen über einem Jahr, wo ich dann eingestiegen bin, ist einfach eine Situation am Markt, wie es viele E-Com-Unternehmen quasi auch getroffen hat, nach Corona, ja, hohe Bestände aufgebaut, die fetten Jahre gehabt, auf einmal auch mal rückläufige Zahlen gehabt, die Leute sind wieder in die Retail-Geschäfte gegangen, gleichzeitig natürlich durch den Ukraine-Krieg und konjunkturelle Situationen einfach eine Kaufzurückhaltung. Das Portemonnaie ist einfach kleiner gewesen. Das ist natürlich auch ein Impact. Und gleichzeitig haben wir einfach in Deutschland, und wir sind zum absoluten Großteil in Deutschland tätig, ein stetiger Geburtenrückgang. Year over year fast 7% weniger. Das ist dann natürlich auch ein Impact. Ja, ich sag mal, wenn der potenzielle Kuchen jedes Jahr kleiner wird, dann muss man sich da auch behaupten. Und dann geht's natürlich schnell in eine stärkere Konkurrenzsituation. Der Markt per se ist nicht sehr groß. Ja, das muss man auch sagen. Es gibt jetzt nicht irgendwie wie im Fashion-Bereich 1000 verschiedene Marken, sondern deutlich weniger Marken. Man hat wenig exklusives Sortiment. Und so landet man dann natürlich auch schnell in Preiskämpfen mit den Konkurrenten, die alle in einer ähnlich schwierigen Lage sind. Und das ist einfach ein herausforderndes Marktumfeld. Und da bin ich entsprechend reingeraten, um das hier wieder auf Vordermann zu bringen.
Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der Markt so klein ist. Also ich habe es vorher nicht recherchiert, aber mein Bauchgefühl würde mir sagen, du wirst es wahrscheinlich ziemlich genau wissen, in Deutschland gibt es vielleicht 1 Million Geburten im Jahr. Kommt das hin?
So roughly, ja.
Okay. Und wenn ich dann mal angucke, jetzt einfach nur aus persönlichem Kaufverhalten, was wir in den letzten 18 Monaten, seit unsere Tochter da ist, plus ja schon ehrlicherweise ein paar Monate vorher, wenn man so anfängt, sich vorzubereiten, ausgegeben haben an Kinder, Spielzeug, Möbeln, Ausstattung von groß bis klein, dann kommen im Zweifel noch Klamotten und so dazu, dann finde ich schon, ist das schon extrem hohe Warenkörbe und schon viel, was da ausgegeben wird. Also ich hätte jetzt getippt, das ist ja auf jeden Fall ein Milliardenmarkt jedes Jahr, ein Multimilliardenmarkt allein in Deutschland jedes Jahr. Also so klein erscheint er mir gar nicht.
Ja, das ist auch genau mit dem Punkt, wo ich reingekommen bin. Ich bin auch mittlerweile zweifacher Vater, habe einen einjährigen und dreijährigen Sohn. Das heißt, wo ich reingekommen bin, gerade frisch zweite Mal Papa geworden, so auch natürlich Touchpoints in den Markt. Selber wissend, okay, wie groß sind eigentlich die Warenkörbe, wie viel muss man eigentlich anschaffen. Beim zweiten Kind kommt tatsächlich nochmal was dazu. Immer erst der romantische Gedanke, ich habe ja schon alles. Ja, stimmt nicht. Das muss man natürlich da betrachten. Und wo ich auch so, ich sag mal, das erste Mal so mich ins Zahlenwerk eingearbeitet habe, mal gesehen habe, wie oft kauft ein Kunde bei uns eigentlich im Prinzip nur einmal. Ja, genau. Ja, also eigentlich der Tod jedes E-Coms, ja, wenn mein gesamter Customer Lifetime Value aus einer Bestellung besteht. Ich sag, nee, also ich als Vater bestelle sehr viel, auch was in unserer Sortimentsbreite drin ist. Und da können wir natürlich die Kunden nochmal ganz anders binden und so auch unseren Umsatz erhöhen. Da sehe ich auf jeden Fall auch diese Potenziale. Und gleichzeitig ist auch der Offline-Bereich nicht mehr so aufgestellt, wie er mal war. Ja, also kennst du vielleicht auch aus deiner persönlichen Erfahrung. Ich muss eigentlich mittlerweile, wenn ich in ein Babyfachgeschäft gehe, muss ich ins Auto steigen. Ich habe die nicht mehr irgendwo im Ballungszentrum. In den Shoppingstraßen finde ich kein Babyfachgeschäft. Und das gibt natürlich dem E-Com entsprechenden Aufwind. Und diese Potenziale, unter anderem, habe ich eben gesehen und gesagt, okay, das ist eigentlich eine total geile Herausforderung anzunehmen, weil Potenzial gibt's ohne Ende. Was man natürlich auch gleichzeitig beachten muss, der gesamte Babymarkt, der hat auch einen sehr großen Share im Secondhand-Bereich. Ja, also das nimmt natürlich sehr viel von dem Markt weg, A. Und B sind natürlich auch etablierte Player wie Amazon, aber auch ein Otto und andere große E-Coms, die natürlich erkannt haben, was das für ein großer Markt ist und dass das prinzipiell ein einigermaßen stabiler Markt ist, weil Babys kommen, Babyausstattung brauche ich und sind dann natürlich auch sehr groß drin und nehmen natürlich auch einen gewissen Anteil des Marktanteils weg.
Habt ihr denn noch ein Offline-Geschäft oder seid ihr mittlerweile komplett online?
Wir sind pure online. Pure online.
Okay, also du bist dann da reingekommen, nachdem der Private Equity die Firma übernommen hat, wahrscheinlich eher nicht aus einem als direkter Wachstumscase, sondern eher als ein Restrukturierungscase, um dann irgendwann wieder ins Wachstum zu kommen. Zumindest klingt es jetzt so von außen. Was hast du denn da, also mal hart gesagt, was hast du vorgefunden, als du dann eingestiegen bist und wie dreht man dann auch so ein Business wieder auf Wachstum und Profitabilität?
Ja, ich glaube, die Hebel, die ich jetzt angegangen habe im letzten Jahr, die sind sehr, sehr vielfältig. Ja, ich würde sagen, Punkt eins ist erstmal die Belegschaft. Ja, ich habe hier ein Unternehmen vorgefunden, was sehr auf meinen Vorgänger, sag ich mal, zugeschnitten war. Der war eben ab Tag eins im Prinzip im Unternehmen, wo sehr viel, sag ich mal, Fokus auf einer Person war. Ich bin noch reingegangen, wenn man nur Kununu sich angeschaut hat, muss man ehrlich sagen, die Bewertung Katastrophe. Mittlerweile kriege ich ganz andere Signale aus der Belegschaft, auch durch Mitarbeiterumfragen etc. Aber wirklich war ein Motivationsthema, war ein die Leute enablen Thema. Das war ein die Leute dürfen selbstständig unternehmerische Entscheidungen treffen Thema. Und da erstmal sehr viel reingegangen, wo sehr viel auch aus den Leuten herauskam, an Ideen, an Einsatz, an Motivation. Und natürlich muss man hier und da auch Anpassungen, sag ich mal, in der Belegschaft vornehmen, wenn es einfach gewisse Personen geben, die diesen Kurs nicht mitgehen können, mitgehen wollen. Und andererseits natürlich auch hier und da ein bisschen frischen Wind mit reinbringen. Das war so der erste Fokuspunkt, den ich angegangen bin, weil ich wirklich der Meinung bin, das meiste kommt eigentlich aus einer motivierten und auch befähigten Belegschaft. Und ich muss mittlerweile ehrlich sagen, wenn ich hier im Büro über die Flure laufe, sehe ich sehr viele lachende, grinsende Gesichter, sehe ich auch noch spät nachts, ohne dass da irgendeine Aufforderung war, die Leute online Ideen pitchen oder auch Projekte umsetzen. Ja, also da hat sich.
Ja, wie groß ist das Team heute?
Wir sind 100 Leute in der Firma. Wir machen allerdings auch unser Logistikzentrum selber. Und das sind ungefähr 50 Leute, die im Bereich Logistik tätig sind und 50 Leute, sage ich mal, Bürotätigkeiten. Ja. Finance, Marketing, das ganze Thema Marketplaces, Einkauf etc.
Ja, okay. Wenn man den Namen babyartikel.de hat, dann klingt es zumindest erstmal so, als sei das Marktplatzgeschäft jetzt nicht Kern des eigenen Geschäftsmodells, sondern wahrscheinlich irgendwann eben oben drauf gesetzt worden. Aber eure DNA, wo ihr eigentlich herkommt, ist schon der, neben ursprünglich mal stationärem Geschäft, ist vor allem der eigene Webshop.
Ja, absolut. Also wir sind natürlich mit babyartikel.de präsent. Das ist unser absoluter, sag ich mal, Fokuspunkt, wo ich auch sehr viel Energie mit dem ganzen Tech-Team, Marketing-Team etc. reinsetze, hier für die Nutzer eine total geile UX zu bauen, ein sehr kuratiertes Sortiment zu haben und auch noch Value-Added Services anzubieten. Ich glaube, gerade im aktuellen Marktumfeld, wo sich sehr viel auch auf die großen Plattformen konzentriert wird, muss man natürlich in seiner Nische sich nochmal extra strecken, nochmal die extra Meile gehen, um die Kunden auch in seinen, sag ich mal, Fachhandel, auch wenn der online ist, reinzubekommen. Ich glaube, das war gefühlt auch die letzten Jahre etwas vernachlässigt. Und da kam ich eben auch von Best Secret rein mit einem sehr klaren kundenzentrierten Blick, mit einem ganz klaren Data- und KPI-driven Ansatz, wo hier eher Bauchgefühl vorherrschend war, wo man einfach aus einer anderen Welt gekommen ist. Ich bin so Themen einfach ersten Tag gefragt, wie ist denn die Checkout-Conversion? Fragezeichen. Ja, wie ist denn B2B-Conversion? Fragezeichen. Wie ist denn unsere Customer Lifetime Value? Fragezeichen. Ja, das waren einfach so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, wow, dann müssen wir neben, sag ich mal, Stuffing und Belegschaftsthemen auch erstmal so ein Datenset abbauen. Das klingt jetzt erstmal trivial. Ja, wir bauen ein paar Dashboards. Leider nicht. Ich muss erstmal die Logs wegschreiben, ja, um dann die Daten überhaupt analysieren zu können. Und da war natürlich auch erstmal so die ersten Wochen, Monate geprägt davon, erstmal eine Datenlandschaft aufzubauen, auf der man dann auch fundierte Entscheidungen treffen kann. Ja. Das nächste war, unser Shop war komplett Browser fokussiert. Ja, weil die Leute, das ist so die klassische Krankheit, sage ich mal, man sitzt in der Arbeit, hat den Shop natürlich irgendwie in Chrome offen, Vollbild, ja, am besten irgendwie 27 Zoll Display, und so denkt man dann einfach, wenn es um Design geht etc. Habe ich gesagt, stopp, wir haben 90% Mobile User, wir machen Mobile First und eigentlich nur noch Mobile fokussiert, weil Browser interessiert einfach keinen mehr, ja, und so haben wir einfach sehr, sehr viele Themen, auch viele Low-Hanging Fruits angegangen und gehen jetzt immer tiefer rein, wo wir genau sehen, wo springen Leute ab, wo wir sehen, wo sind die Klickraten besonders hoch, Wie können wir die Warenkörbe größer machen? Also sind wir extrem dabei und haben schon sehr viel gemacht. Und ich glaube, die Roadmap ist noch gefüllt für die nächsten 5 Jahre, was wir da alles noch in unserem Shop Cooles machen können. Und eben, ja, das ist natürlich immer die Herausforderung, wie grenze ich mich dann auch nochmal von den großen Plattformen ab mit einer einzigartigen UX? Ja, angefangen von, wir haben erste AR-Modelle in Kooperation mit Arkit eingespielt, wo ich einen Kinderwagen übers Handy mir in Echtgröße in den Raum stellen kann, wo ich den zusammenklappen kann und gucken kann, ob der mir in den Kofferraum passt. Solche Dinge, ja, wo man einmal sagt, okay, ich gehe hier nochmal eins drüber und mache einfach eine total coole User Experience für unseren Kunden. Hab das Versprechen, dass unser Sortiment auch sehr kuratiert ist. Ja, wir im Prinzip suchen wir jedes Produkt wirklich sorgfältig aus, ob wir das auch in unseren Shop aufnehmen wollen. Wir haben fast alle hier auch Kinder und wir haben ein ganz klares Mantra. Wir verkaufen nur Produkte, wo wir auch unsere eigenen Kinder reinsetzen würden. Da können wir besser schlafen, A. Und B, sind wir da der Fachhändler und müssen auch einfach hier ein kuratiertes Sortiment anbieten. Und da sind wir total dahinter. Wir haben zwei Redakteure, die im Prinzip, oder Redakteurinnen, die Produkte testen, also gerade so unsere Topseller, die wirklich die nehmen, durch den Park mit dem Kinderwagen fahren oder mit dem Auto im Kindersitz das wirklich ausprobieren und einfach noch viel mehr Content generieren, was ich aus den reinen Herstellerbeschreibungen gar nicht rausziehen kann. Und das ist einfach unsere große Aufgabe, wie kann ich diesen Content bestmöglich auch dem Kunden darstellen und zur Verfügung stellen, um ihn hier bestmöglich zu beraten und den Kunden natürlich zu gewinnen und dann auch wieder zu gewinnen, dass der wieder zurückkommt. Da wären wir wieder beim Customer Lifetime Value und so natürlich auch wachsen.
Wie groß ist denn euer Sortiment? Wie viele verschiedene Produkte?
Wir bewegen uns so zwischen 8.000 bis 10.000 SKUs, die wir gelistet haben.
Und sind dann tatsächlich so der Kinderwagen und der Babysitz fürs Auto die Topseller?
Also es sind auf jeden Fall die Kategorien, die einen Großteil unseres Umsatzes ausmachen. Also es ist natürlich immer auch schön hohe Warenkörbe, muss man natürlich sagen. Also was den Umsatz angeht, Autositze von allen Altersstufen, alles was rollend ist, ja, Kinderwagen, Buggies etc., was sehr gut läuft, auch sehr stark im Bereich Hochstühle und Zubehörsets zu diesen Hochstühlen, Reisebetten. Das sind alles so Themen, wo natürlich auch gleich mein Average Order Value ganz nett ist. Ja, und ich sag mal, was Stückzahlen angeht, sind wir natürlich auch Kinderbodies, Bestecksets etc. Aber da muss ich natürlich sehr viele verkaufen, bis ich mal auf so einen Kinderwagenpreis gekommen bin.
Ah ja, klar. Wie viel Umsatz kann man denn, wie viel von dem Markt, den wir vorhin schon so ein bisschen versucht haben, uns anzunähern, wie groß der ist, könnt ihr denn so auf euch allokieren mit 100 Leuten?
Ja, wir sind so im zweistelligen Millionenumsatz, Jahresumsatz unterwegs. Solide, also mittleren zweistelligen Betrag. Ja. Wir waren bis vor kurzem nur auf Amazon und Otto unterwegs, wobei man ganz klar sagen muss, Amazon ist da natürlich der wichtigste Marktplatzkanal, aber auch hier sind wir am Expandieren, wir haben Limango gestartet, wir haben jetzt Galaxus Deutschland gestartet und haben noch weitere Marktplätze jetzt in der Pipeline, die wir relativ schnell auch launchen wollen.
Und ist das so, weil es da ja auch, glaube ich, es gibt, auch da gilt wahrscheinlich die 80-20-Regel oder es gibt einen sehr langen Longtail. Ich höre das immer wieder von Marken, so die Frage, lohnt es sich denn jetzt noch, den nächsten und übernächsten Marktplatz anzuschließen? Oder ist der Grenzumsatz, den ich da zusätzlich mache, wird der aufgefressen einfach durch die zusätzliche Komplexität, dass ich noch mehr Kanäle managen muss? Wenn ihr jetzt ja angefangen habt, auch zusätzliche Marktplätze für euch aufzuschalten, hast du da schon ein Gefühl für, ob das sich so richtig
ja,
lohnt?
Ja, absolut. Also das ist natürlich ein großer Teil unseres Gedankenspiels. Zwei Aspekte dazu. A, spielen wir nicht unser gesamtes Sortiment auf jedem Marktplatz aus. Ja, es gibt natürlich Marktplätze, die für das eine Sortiment besser sind als für ein anderes Sortiment. Beispielsweise Richtung die Mango ist natürlich auch so ein bisschen die Fashionbrille. Da sind die eben stärker. Andere Marktplätze sind in anderen Bereichen stärker. Und was, wo ich extrem einfach schaue, wenn ich die Gespräche dann auch habe mit den Marketplaces, macht es Sinn, da zu launchen, da nicht zu launchen? Wie viel von dem ihren Traffic ist entsprechend organisch? Also ist der Kunde schon dort und den möchte ich entsprechend ansprechen, wenn die einen großen Newsletter-Verteiler haben und ich da mit dabei bin und dieser Kunde eigentlich nur in diesem Channel kauft, dann möchte ich den dort auch ansprechen. Wenn das jetzt eine reine Plattform ist, die den Kunden über Google SEA reinholt, dann ist der Marktplatz für mich entsprechend nicht relevant, weil dann baue ich mir ja nur Konkurrenz auch zu meinem eigenen E-Com-Business auf. Das nächste ist natürlich auch, wir haben auch Eigenmarken, da macht es natürlich auch Sinn, immer die Schaufenster zu nutzen, um auch die Eigenmarken entsprechend den Zielgruppen sichtbar zu machen. Das kommt natürlich auch dazu. Und ein Aspekt ist natürlich auch das Thema Internationalisierung. Ja, wir sind, wie ich schon gesagt habe, babyartikel.de hauptsächlich, wie die Domain auch schon sagt, ja, im deutschsprachigen und da 90% plus deutschen Markt unterwegs. Da sind wir natürlich auch schon dran, an Internationalisierung zu arbeiten, wobei ich dann sehr speziellen Fokus drauf habe, was Internationalisierung bedeutet. Das ist nicht für mich einfach nur den Shop übersetzen, sondern das ist eigentlich wie einen neuen Shop launchen mit allem, was dazugehört. Und über Marktplätze kann ich entsprechend einfacher internationalisieren. Ja, wenn ich irgendwie mir anschaue, Schweiz, ja, ist jetzt nicht Amazon-Land, ja, sondern ist Galaxus, Brack, das sind so die Themen. Also wenn ich in den Schweizer Markt relativ schnell einen Fuß drin haben möchte, bietet es sich an, über Galaxus.ch da reinzugehen. Wenn ich in den osteuropäischen Raum reinschauen möchte, da ist beispielsweise Allegro deutlich stärker als Amazon unterwegs. Und das ist natürlich auch ein Aspekt des Ganzen, ja, worauf ich natürlich achte, dass ich halt über Marktplätze auch internationalisieren kann und mir da gar keine Konkurrenz oder Kannibalismus auf meinen eigenen Shop generiere.
Wenn man jetzt mal auf Amazon guckt, wie viel SKUs habt ihr da gelistet?
Ungefähr 1.500.
Okay. Da, so ein bisschen stelle ich mir die Frage, 1.500, das werden ja nicht nur eure Eigenmarken sein, sondern wahrscheinlich auch Fremdmarken. Wie gut könnt ihr denn dann in dem Fall als Händler, der möglicherweise oder vermuteterweise eine andere Marge hat als der Hersteller selber, wie gut könnt ihr denn überhaupt auf einem Marktplatz wie Amazon dann mithalten? Also ist es nicht eigentlich so, dass die Marke selber immer eher die Buybox gewinnen müsste, weil sie wahrscheinlich den besseren Preis machen kann, weil sie vielleicht im Vendor-Modell ist? Wenn sie ihre Prozesse insgesamt gut aufgestellt hat, müsste sie ja eigentlich immer einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber euch als Händler.
Ja, also ich glaube, der erste Aspekt ist, wir kämpfen jetzt nicht gegen die Marken, die an Amazon Vendor verkaufen. Ja, das macht A, wie du es auch schon dargestellt hast, das Spiel können wir margentechnisch nicht gewinnen. Ja, A und B, wir wollen ja mit den Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, auch ein partnerschaftliches Verhältnis haben. Und wenn wir den jetzt, wenn die natürlich mit Amazon, für viele Marken ist Amazon einfach der größte Account, wenn die jetzt natürlich Probleme mit ihrem Amazon Vendor Account bekommen, weil wir denen die Buybox streitig machen, dann wirft das natürlich auch kein gutes Licht auf uns und dann führen wir da auch Gespräche. Das ist gar nicht unsere Zielsetzung, sondern wir sind da entweder ergänzend unterwegs, wo wir einfach sagen, okay, im Vendor-Bereich gibt es nicht alle Sortimente einer Marke und wir ergänzen das Sortiment entsprechend auf Amazon. Oder wir vertreten Marken komplett auf Amazon oder die Marken arbeiten überhaupt gar nicht direkt mit Amazon zusammen, sondern es ist, sage ich mal, feuerfrei für jeden, der auf Amazon verkaufen will. Und dann sind es die klassischen Buybox-Kämpfe und natürlich auch mit unseren Eigenmarken, wo wir hier unterwegs sind. Also es ist wirklich ein Sammelsurium von allem, aber wir kämpfen ganz klar nicht da, wo die Marken sagen, das ist unser Sortiment, was wir direkt mit Amazon im Vendor-Modell machen oder auch als Seller machen. Da sagen wir, hey, da halten wir uns raus.
Weil wir eben schon ein bisschen über Internationalisierung gesprochen haben, welche Rolle spielt Amazon dabei?
sehr große, ja. Also haben 8 Marktplätze, sind wir unterwegs auf Amazon. Wir sind sehr stark neben Deutschland in Italien, Frankreich, Spanien, wo wir auch tatsächlich eigene Teams oder eigene Mitarbeiter hier bei uns haben, die sich wirklich auf diese 3 Marktplätze konzentrieren, die Muttersprachler sind. Das ist ultra wichtig, um da auch diesen Content wirklich für die Muttersprache aufzubereiten, aber auch, ich sag mal, das Sortiment für die jeweiligen Marketplaces ownen. Für mich auch ein erstaunliches Learning, gerade in dieser Baby-Kategorie, wie unterschiedlich, auch kulturell unterschiedlich die Länder unterwegs sind. Ja, also Deutschland ist sehr holzfokussiert, ja, Italien ist da eher plastikfokussiert, ja. Also da sieht man total die Unterschiede, also wir haben das gleiche Sortiment im Prinzip überall, aber wo welche SKU oder ASIN entsprechend stärker ist, das ist deutlich, deutlich unterschiedlich. Aber eben über diese Marktplätze erreichen wir im Prinzip komplett EU. Und wir haben jetzt tatsächlich auch im Frühjahr UK gelauncht oder gerelauncht, auch klassisch. Man ist rausgegangen damals, wo Brexit war, wie so viele. Und hat sich seitdem nie wieder die Frage gestellt, warum denn nicht nochmal England, ja, oder UK? Auch einfach von mir blöd die Frage gestellt, warum machen wir UK nicht? Ja, wegen Brexit. Okay, wie wäre es, wenn wir es einfach machen? Ja, 2 Wochen später hatten wir die ersten Produkte eingeschickt, da auch tolle Zusammenarbeit mit Amazon, machen wir im FBA-Modell und sind jetzt im dritten, vierten Monat und haben 6-stellige Umsatzzahlen. Ja. Also das ist natürlich auch eine tolle Success Story. Und da bin ich wieder. Das ist genau 0 Kannibalismus. Das ist on top. Wir haben jetzt auch tatsächlich die Schweiz freigeschaltet. Es gibt natürlich keinen Amazon CH Auftritt. Ich weiß nicht, ob das in der Pipeline ist. Wenn ja, weiß unser Marktplatz Ansprechpartner, die Julia, dass wir da eine der ersten sind, die dabei sind. Aber wo wir auch einfach einen Prozess entwickelt haben mit unserem Partner Exporto, wo wir innerhalb von 2 Tagen aus unserem deutschen Lager an den Schweizer Endkunden mit der Schweizer Mehrwertsteuer über eine Fiskalvertretung die Produkte zustellen können. Und da ist natürlich Amazon spielt da auch eine Rolle, weil wir eben über Amazon.de, FR, IT auch den Schweizer Markt jetzt mit bedienen können. Und auch hier kein Kannibalismus auf die anderen Channel, sondern On-Top-Business. Und da spielt eben Amazon bzw. die Marktplätze eine große Rolle für die Internationalisierung, weil das wissen alle E-Commler, den eigenen Shop zu internationalisieren mit allem, was dazugehört, Content, Shipment oder Last Mile Carrier, Payment-Methoden, ein zielgruppenorientiertes Sortiment, eine wirkliche Marketingstrategie, da brauche ich einfach länger, ja, und mehr Expertise. Und über einen Marktplatz kann ich das natürlich relativ schnell darstellen.
Um auf den Marktplätzen erfolgreich zu sein, neben dem richtigen Sortiment für den richtigen Markt, hast du ja eben schon erzählt, wo so die Unterschiede sind und teilweise ja der Situation, dass ihr auf den Content möglicherweise gar keinen Einfluss habt, weil der eben durch die Marken geowned wird, außer da, wo es eure Eigenmarken sind. Was sind on top die Hebel, die euch da erfolgreich machen? Also vor allem Advertising. Ja, wie seid ihr da aufgestellt? Welche Rolle spielt das und wie organisiert ihr das über ein ja nicht ganz kleines Sortiment in mehreren Ländern?
Also noch ganz kurz vielleicht das Thema Content. Wir sind fast bei allen ASINs, auch wenn das nicht unsere Eigenmarken sind, Content Owner. Für uns ist Content ein unfassbar wichtiges Thema, weil man sich da natürlich auch extrem abgrenzen kann von der Konkurrenz und weil man einfach sieht, dass die Conversion sich deutlich verbessert. Und das spielt dann natürlich auch auf die Effizienz der Marketingaktivitäten ein. Wenn wir über Marketing sprechen, jetzt insbesondere Amazon, da spielen wir im Prinzip die gesamte Klaviatur. Wir haben erstmal Brandstores, wir machen Sponsored Brands, Werbung, ganz normal SPA, wir machen Display-Kampagnen, wir machen Videokampagnen. Wir haben da auch mit Amazon, mit dem Tobi, ein Ansprechpartner sind da im AAP-Programm. Also da sind wir, sag ich mal, sehr breit aufgestellt. Wir haben auch in-house drei Leute, die jetzt nicht Vollzeit, aber einen massiven Fokus eben auf die Marketingaktivitäten innerhalb von Amazon und den anderen Marketplaces werfen. Und die A, Erfahrung, B, enge Zusammenarbeit mit Amazon und C, mittlerweile ein ganz gutes, sag ich mal, Kampagnen-Setup. In der Kombination fahren wir das dann eben über die ganzen Länder und sind auch, zumindest kriegen wir da auch das Feedback von Amazon, dass wir deutlich besser und aktiver und effizienter unterwegs sind als so der Durchschnitt. Ja.
Mhm. Ich selber kann aus eigener Erfahrung sagen, seit ich Vater bin, hat sich auf wundersame Art und Weise der Content in meinen Social-Media-Feeds irgendwie nochmal deutlich verändert. Mhm. Und ich werde auch aggressiv mit Werbung getargetet, wo es am Ende rund um Baby- oder Kinderprodukte geht. Weil, glaube ich, auch viele Eltern sehr viel Zeit auf Social-Media verbringen. Welche Rolle spielt das für euch als Traffic-Kanal?
Das war eigentlich mein Lieblingsthema. Was organisch Social Media passiert, sind wir schon sehr lange aktiv. Zweierlei, also einfach Engagement mit der Community aufbauen. Wir machen sehr viele, wir haben auch eine Redaktion für einen eigenen Blog, den wir seit vielen Jahren mit sehr interessantem Content für Eltern oder werdende Eltern befüllen. Da ist auch viel, sag ich mal, von Hebammen geschrieben, wenn es eben um relevante Themen geht. Und da ist Social Media auch für uns ein Medium gewesen, das mit unserer Community zu teilen. Was, sage ich mal, im Paid-Social-Bereich vorhanden war auch ganz einfach. Ich habe gefragt, nichts. Und da habe ich auch gesagt, ich liebe ja sowas. Ja, ich alles, was wir nicht machen oder nicht gut machen, ist ja total geil, weil das ist Potenzial. Wir haben das natürlich mittlerweile gestartet und fahren da auch, ich würde sagen, einigermaßen erfolgreich, sind jetzt aber auch dabei, und da haben wir jetzt auch Partner dazu geholt, um hier wirklich die Rakete zu zünden, weil ich und auch mit den Experten, wo ich da spreche, gerade für unser Sortiment ist Social Media prädestiniert. Es ist ein ultra emotionales Thema. Es ist die Zielgruppe von uns, auch von der Altersstruktur, ist sehr viel in Meta noch unterwegs. Und da werden wir jetzt deutlich aggressiver reingehen, sind dabei, gerade super viel schönen und emotionalen und catchy Content zu erstellen, um da eben die Rakete, sage ich mal, zu zünden. Weil das ist ein Marketingkanal, wo wir bei weitem noch nicht das Potenzial ausgeschöpft haben.
Wer ja auch extrem viel spendet auf gerade auf den Meta-Kanälen, vielleicht mit weniger fancy Content, aber sehr aggressiv unterwegs ist, ist Temu. Eine Plattform, wo ich vermuten würde, dass man da jetzt vielleicht nicht den Kinderwagen kauft, aber Kinderspielzeug und ähnliches dreht sich da sicherlich sehr viel. Merkt ihr das? Ist das für euch ein Wettbewerber?
Absolut. Ich glaube, so wo Temu richtig stark angefangen hat zu wachsen, in so Richtung Ende 2023, da haben wir das definitiv gesehen und auch in unseren Umsatzzahlen wirklich direkt gemerkt. Wir haben ja vorhin, also das betrifft jetzt unseren eigenen E-Com, babyartikel.de weniger, weil wir entsprechend höhere Warenkörbe haben, weil der Kinderwagen, der Hochstuhl, das Reisebett, das ist auf Temu heute noch nicht erhältlich. Da gibt's ja auch, sage ich mal, vom Geschäftsmodell, physische Größen, Barrieren, aber auch vom Warenwert einfach noch Barrieren. Da haben wir es nicht gemerkt, aber wir sind eben auch auf Amazon, insbesondere mit unserem Eigenmarkensortiment, was Zubehör insbesondere umfasst, Zubehör für Kinderwägen, Zubehör für Autositze, ob das ein Regenschutz, ein Moskitoschutz etc. sind, wo wir im Low-Price-Segment einfach unterwegs sind, da haben wir es extrem gemerkt. Gerade Q1 2024, Q4 2023 hat man das direkt im Umsatz gemerkt. Und da sich quasi der Umsatz parallel mit dem Traffic bewegt hat, haben wir auch gesehen und unsere Amazon-Rankings stabil geblieben sind, haben wir einmal gesehen, okay, es ist ein Plattformproblem und es ist jetzt kein insbesondere Sortimentsproblem. Was wir gemacht haben, wir haben quasi das zum Glück relativ früh, sage ich mal, erkannt, haben auch da offen mit unseren Amazon-Ansprechpartnern drüber gesprochen, wie können wir dem entgegengehen, was müssen wir tun, und haben hier uns insbesondere auf Content auch nochmal fokussiert. Wir gesagt haben, okay, am Ende ist es die Qualität, über die wir uns abgrenzen, weil preislich ist das schwierig, wo wir eben da wirklich im Eigenmarkensortiment, in dem niedrigpreisigen Sortiment 90% unseres Contents komplett neu überarbeitet haben, Richtung A+, A+ Premium, wo wir aber auch gesagt haben, okay, die Wintersaison ist durch. Wir gehen jetzt im Januar schon die Sommersaison an. Und haben dann auch in Kombination mit Marketingmaßnahmen, in Kombination aber auch mit frühzeitig geplanten Deals, ja, Best Deals, Blitz Deals, Top Deals, was die ganze Klaviatur, die es da natürlich gibt, sehr schön platziert. Und wo dann der Sommer so langsam angefangen hat, Richtung April, haben wir einfach da extrem gewonnen, extrem Aufwind bekommen und haben, obwohl wir im Q1 wirklich verloren haben, gegen Vorjahr sind wir jetzt wieder über Vorjahrniveau mit unserem Sommersortiment und haben uns da überall im Ranking verbessert, in der Conversion verbessert. Und so, sage ich mal, innerhalb von Amazon konnten wir dem entgegentreten. Aber klar, ja, also das ist natürlich extreme Konkurrenz. Und wenn man sich anschaut, wie viele Pakete täglich von Temu nach Deutschland oder in die EU kommen, das muss ja irgendwem weggenommen werden. Ja, das betrachten wir natürlich auch und ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung, wo man eben auch dieser Aspekt mehr Richtung Fachhandel, mehr Beratung, mehr guter Content, vielleicht auch mehr Education, wo wir auch reingehen müssen. Möchte ich mein Kind, ja, wenn das im Kinderwagen sitzt und es regnet und ich mache so eine Plastik-Regenverdeck drüber, ja, da muss man sich halt auch mal überlegen, okay, ist das zertifiziert? Ist das geprüft? Würden die Verkäufer ihr eigenes Kind reinsetzen? Amazon ist da ja auch sehr streng mit seiner Compliance, ja, was die gerne auch aktiver ausspielen dürfen. Ja, oder hole ich mir da was von Temu? Ich sage nicht, dass das schlecht sein muss, aber kontrolliert ist es nicht. Ja.
Dann lass uns noch mal über was sprechen, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat, seit du eingestiegen bist. Das hast du ganz am Anfang gesagt, das Thema Customer Lifetime Value, Wiederkaufsquoten ist nicht da, wo du es gerne hättest. Ich glaube, du hast gesagt, so knapp über einen Kauf im Schnitt pro Person. Das ist natürlich, wenn man überlegt, wie lange so ein Kind irgendwie Kind ist und Spielzeug, Baby-Equipment und so alles braucht und wie viel man da gerade beim ersten Kind braucht, beim zweiten wahrscheinlich auch, ist ja offensichtlich, dass da ganz viel Potenzial auf der Straße liegen bleibt. Liegt das daran, dass das so preisgetrieben ist und am Ende jeder dann doch irgendwie über die Preisvergleicher geht und einfach vorher weiß, was er kaufen möchte und dann da kauft, wo es am günstigsten ist? Oder hast du das Gefühl, da geht eigentlich mehr, ihr habt nur so die richtigen Hebel einfach noch nicht bedienen können?
Ja, zweiteres. Also ich sehe ja immer, in allen Dingen sehe ich erstmal was Positives. Ja, das Gute ist, dass wir auch als Unternehmen sehr stark darin geprägt sind, First Purchase profitable zu sein. Was natürlich eine große Kunst auch im E-Commerce ist. Und da muss ich auch meinen Vorgängern großes Lob aussprechen, dass die das sehr, sehr gut auch hinbekommen. Und gleichzeitig gibt das natürlich das Riesenpotenzial, wenn ich den Kunden wiedergewinne, ja, dann hole ich mir natürlich mehr Profit aus diesem Warenkorb. Warum wir da noch nicht sind oder warum wir da nicht waren, wir werden da besser, ist in zwei Dingen meiner Meinung nach begründet. Ja, A ist der damalige Marketingmix. Ja, der Marketingmix, der sich im Prinzip auf Google sehr beschränkt hat. Sehr herausfordernde SEO-Situation oder SEO hatte keinen Fokus. Durch diese ganzen Core-Updates, die es auf Google-Seite gab, wurden wir auch abgestraft, muss man ehrlich sagen. Und einfach unser organischer Traffic und auch das, was da in den Umsatz konvertiert, ist einfach für unseren Umsatz, der Anteil ist einfach zu gering. Ja, also wir haben auf jeden Fall SEO da total drauf gestartet, haben auch schon sehr gute Erfolge gefeiert und werden uns da stetig verbessern. Das Zweite ist, wir sind nicht im Retargeting irgendwie unterwegs gewesen. Also auch gerade das ganze, die ganze Klaviatur mit Meta etc. Wenn du nicht auf Meta aktiv bist, hast du kein Branding. Ja, also wir haben auch überhaupt gar keinen Wiedererkennungswert für unsere Kunden. Wir haben zwar ein Newsletter gehabt, aber man kann ein Newsletter haben oder man kann ein Newsletter leben. Und einfach ein Newsletter mit einem gewissen Inhalt pro Woche oder alle zwei Wochen zu verschicken, das hilft nicht, sondern ich muss anfangen zu verstehen, wie ist die Customer Journey? Ich muss das kundenorientiert machen. Ich brauche Kundendaten. Wo im Lifecycle befindet sich der Kunde? Wenn der Kunde einen Buggy kauft, der irgendwie ab 2 Jahre des Kindes relevant wird, dann wird er wahrscheinlich keine Babyschale fürs Auto brauchen. Wenn der aber eine Babyschale fürs Auto braucht, dann ist er in seinem Lifecycle auch da, dass ich einen Kinderwagen kaufe oder einen Babybouncer brauche. Also zielkundenorientierte Newsletter und dem Kunden auch was mitgeben. Ja, also sich bei uns beim Newsletter zu registrieren, lohnt sich mittlerweile, weil ich kriege maßgeschneiderte Newsletter und mehr maßgeschneiderte Newsletter und ich kriege vielleicht auch mal irgendwie einen Rabatt, weil ich gebe, sage ich immer mal Marketing-Team, ich gebe dem Rabatt lieber den Kunden als Google. Ja. da bin ich relativ pragmatisch. Ja, das hört natürlich Google nicht gerne, die kriegen genug. Aber das ist natürlich auch so unserem Marketing-Mix einfach geschuldet gewesen, dass es ein rein klick-transaktionsbasiertes Marketing war. Wenig Emotionen, kein Retargeting, kein Branding etc. Also das ist so das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass wir im Shop von der UX auch sehr transaktionsbasiert waren. Also bei uns klassisch, der Kunde kommt über Google Shopping oder andere Preisvergleichsformate, weil der Markt sehr preisgetrieben ist, um auch die Frage zu beantworten. Der kommt bei uns so rein, geht auf die PDP, legt das in den Warenkorb und ist weg. Ich habe der Kunde, also das ist einfach extrem, als wir die Daten dann mal hatten, ja, das nachzuvollziehen, wie bewegen sich die Kunden eigentlich bei uns? Gehen die von der PDP, wenn sie ein Produkt in den Warenkorb gelegt haben, gehen die nochmal in eine andere Kategorie rein? Was wird denen auch nochmal zusätzlich als Content ausgespielt? Was kriegen die noch für Produktempfehlungen etc.? Ja, das waren einfach Themen, die noch nicht so vorhanden waren, wo wir jetzt noch lange nicht perfekt sind, aber wo wir die ersten Hebel gezogen haben. Ganz klassisch, ich lege was in den Warenkorb und dann kommt ein Pop-up, das passt auch dazu. Ja, oder andere Kunden kaufen auch. Oder ich kriege im Checkout noch eine Recommendation. Oder ich fange jetzt auch an, dass wir Journeys einfach bauen, wie ich gerade gesagt habe. Ja, jemand, der einen Kinderwagen mit einer Babywanne kauft, der braucht relativ wahrscheinlich auch einen Autositz. Ja, und dass wir da auch viel mit Bundling spielen. Hey, guck mal, du bist in der PDP mit einem Kinderwagen. Check doch mal auch unsere Kategorieseite für Babysitze. Oder ich mache dir ein Sonderangebot, wenn du diesen Kinderwagen mit dieser Babyschale und den passenden Adapter kaufst, dann kriegst du nochmal einen Preisvorteil, ja? Um einfach hier diesen Warenkorbwert hochzubekommen. Eine KPI, wo auch unser Webshop-Team ist vielleicht ein bisschen unkonventionell, oder jedes Team bei mir hat 3 Fokus-KPIs, von Tech-Team sind 2 davon. Wie viele Produkte legt der Kunde in den Warenkorb? Ja, also wirklich dieses, ich baue Journeys, ich baue Mechanismen, dass der Kunde auch nochmal links, rechts schaut. Und B, wie generiere ich Wow-Effekte im Webshop?
Okay, also ja. Es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber es ist auch schon viel passiert in jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr, dass du, glaube ich, an Bord bist. Tolle Geschichte in einem nicht ganz einfachen Markt. Und ich sag mal, wir hoffen immer für uns alle, dass der Markt wieder ein bisschen größer wird, wir Geburten wieder hochkriegen. Da haben wir alle was von. In dem Sinne, noch mehr Infos zu Tobias gibt's unter amazon.de/podcast. Noch mehr Folgen wie diese gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns da, dann verpasst ihr nichts. Wenn es euch gefällt, lasst uns ein Like da. Und wir sagen vielen Dank, dass du dabei warst. Schöne Grüße, Tobias.
Vielen lieben Dank von meiner Seite.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.